E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute verfolgen wir eine politische Diskussionsrunde bei der europäischen Energiebörse European Energy Exchange, kurz EEX, in Berlin. Im Zentrum stand die Frage, wie die Energiewende am besten bezahlbar umzusetzen ist. Bei dem Fachgespräch am 13. November, moderiert von Daniel Wragge, Director Public and Regulatory Affairs der Börse, wogen Fachleute verschiedene Wege zur Finanzierung gegeneinander ab. Vom Bundesfinanzministerium sagte Nikolaus Heinen, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor einem Jahr eine Ursache des Koalitionsbruchs war. Die dadurch im Klima- und Transformationsfonds fehlenden Milliarden Euro waren ein ständiger Streitpunkt in der Regierung. Der Leiter der finanzpolitischen und volkswirtschaftlichen Grundsatzabteilung im BMF sieht die anstehenden Neuwahlen der Bundesregierung dennoch nicht als Problem für die Energiewende, sagte Heinen.
Mir ist daher um die Finanzierung nicht wirklich bang, denn das ist natürlich ein Gegenstand politischer Mehrheiten und die werden sich so oder so oder so finden. Vieles läuft ja über den KTF, der ja nicht komplett tot ist nach diesem Urteil, sondern sich natürlich aus den Einnahmen, aus dem Zertifikatehandel finanziert. Und da gibt es natürlich Transfers auch in den Ausbau der Infrastruktur, die ja in den nächsten Jahren an Fahrt aufnehmen wird. Also das, da gibt es ja einen Wirkungsmechanismus. Und natürlich mit der angenommenen Steigerung des Preises der Tonne CO2 steigen dann natürlich auch die Einnahmen und ermöglichen dann natürlich auch über eine Art Direktauszahlungsmechanismus ein Klimageld an betroffene Haushalte auszuzahlen, um entsprechend natürlich auch die Transformation im Kleinen zu fördern. Ich mache mir vor allen Dingen mit Blick auf die Unternehmen, die planen müssen, so ein bisschen Sorgen mit Blick auf Planungssicherheit. Und da haben wir ja gerade gesehen, dass je höher der Anteil staatlicher Mittel ist, so größer ist der Streit. Also die sollte eben, genau, damit die Unsicherheit. Also man sollte sich nicht der Illusion hergeben, dass nur weil vielleicht im Haushalt unter der einen oder anderen Regierung, unter der einen oder anderen Bedingung mehr Freiräume geschaffen werden für zusätzliche Subventionen, dass deswegen der Streit aufhört und die Unsicherheit beendet wird. Das Gegenteil ist der Fall. Und das zeigen die letzten 12 Monate mit allen ihren Hochs und Tiefs, ihrem Drama, was wir gesehen haben, natürlich ganz besonders. Und das würde ich schon nochmal gegenüberstellen zu dem, was gemeinhin als unsicher beschrieben wird, nämlich die Preisfindung auf den Zertifikatemärkten. Also da gibt es zumindest Futures, Marktprognosen, die Unsicherheit, die Märkten immanent ist, nur die Unsicherheit, nicht die Ungewissheit, die Unsicherheit kalkulierbar macht.
Der CO2-Preis sei ein wirksames und für die Wirtschaft planbares Instrument für Klimaschutzinvestitionen. Er genügt nicht allein, aber er ist ein wichtiger Rahmen, sagte Heinen. Er hält die Ausgestaltung eines kommenden Kapazitätsmarktes für nötig, sodass Versorgungssicherheit funktioniert, aber private Investitionen trotzdem kommen.
Wir streben hier keine 100-prozentige Kapazitätsmarktlösung an, sondern natürlich eine Mischung aus einem Grundkapazitätsmarkt einerseits und einem Energie- oder Energy-Only-Markt auf der anderen Seite. Also keiner hat hier, oder manche schon, aber das haben wir zumindest in der alten Konstellation ja ganz gut geeint bekommen, hatte da ein großes Interesse daran, auf einen reinen Kapazitätsmarkt zu gehen, weil das wahrscheinlich auch zu stark wäre. Aber natürlich hat ein Staat gerade in dem Bereich nicht nur die Aufgabe, für einen funktionierenden Markt zu sorgen, sondern er muss natürlich auch ein gewisses Maß an Daseinsvorsorge betreiben, um ein gewisses Grundvertrauen zu schaffen. Und deswegen sage selbst ich, der ich nun wirklich nicht im Verdacht stehe, einer starken Staatswirtschaft oder so das Wort zu reden, dass natürlich ein Kapazitätsmarkt mit einem gewissen Mindestmaß natürlich auch gewisse Sicherheit reinbringen kann. Diejenigen, die jetzt mit Speichermodellen im Markt sind und natürlich auch bei uns im Ministerium, bei vielen anderen Ministerien umtriebig antichambrieren, die haben auch genug Zeit, sich da nochmal entsprechend anzupassen. Um die müssen wir uns jetzt, glaube ich, keine allzu großen Sorgen machen.
Es geht nicht darum, die Energiewende komplett staatlich zu finanzieren, das wäre unmöglich, stimmte Barbara Praetorius zu. Die ehemalige Co-Vorsitzende der Kohlekommission ist Professorin für Energieökonomie und Politik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Mit dem KTF-Urteil kamen wichtige Investitionen ins Wanken, bedauerte sie. Der staatliche Rahmen müsse absichern und private Investitionen anreizen, empfahl Pretorius.
Im letzten Jahr liegt die Unsicherheit vor allem darin, dass die politischen Rahmenbedingungen eben kurz vor dem Wegbrechen standen, dass die so unsicher sind. Da kann man sich auf nichts mehr verlassen. Und das ist die große Kunst, dass es eben aus der parteipolitischen Diskussion raus muss und auf eine sichere Basis gestellt werden muss, eine längerfristigere Basis. Es gibt ja jetzt nicht nur 4 Jahre lang, bis die Grünen dann abgewählt sind oder ähnliches, Klimaschutzerfordernisse, sondern die gibt es ja längerfristig. Das weiß die Industrie auch. Das ist das eine. Das heißt, wenn jetzt im letzten Jahr Unsicherheit erzeugt worden ist durch die politischen Entscheidungen oder Nichtentscheidungen, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Also das heißt, da muss man auch ein Stück weit gucken, industriepolitisch, auch vor dem Hintergrund der großen industriepolitischen Akteure in anderen Ländern, ich sage mal Stichwort USA und China, wo wir uns auch als Europa aufstellen und wie wir da agieren. Ob wir das wirklich alles nur diesem CO2-Preis überlassen wollen, das halte ich für ein industriepolitisches Risiko.
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Nina Scheer bedauerte, dass die FDP Hilfen blockiert habe, um die Photovoltaikindustrie in Deutschland zu halten. Es müssten Wege gefunden werden, den Strompreis zu senken, ohne den Ausbau der erneuerbaren Energien auszubremsen. Das wäre durch die Übernahme von Netzentgelten in den Bundeshaushalt oder durch Steuersenkungen möglich. Zwar seien in diesem Jahr 18 Milliarden Euro Zuschuss für das EEG-Konto nötig, dies sei aber nichts im Vergleich zu den 300 Milliarden Euro, die für das Abfedern der Energiepreise in der Krise durch den russischen Überfall auf die Ukraine 2022 und 2023 bereitgestellt werden mussten, sagte sie. Und die EEG-Förderung zahle auf Energiesouveränität ein, sagte Nina Scheer.
Ich finde, das Instrument des Erneuerbaren Energiengesetzes wird immer viel zu stark als planwirtschaftliches verschrien, weil letztendlich ist es ja eine Kombination aus einer Garantie, einer gewissen staatlichen Garantie, dass es möglich ist, in die und die Richtung zu gehen. Aber zugleich ist es ja trotzdem der Anreiz da, dass man nicht irgendwelche Technik nimmt, irgendwas macht. Da sind doch marktwirtschaftliche Anreize immer noch drin. Ja, die Marktprämie, das ist eine Kombination aus staatlicher Garantie und marktwirtschaftlichen Prinzipien. Und das sehe ich eben insofern auch nicht, dass man, ich habe einfach eine Sorge davor, dass man Dinge, die sich bewährt haben, dass man die ohne Not über Bord schmeißt. Das ist eigentlich ideologisch.
Das aktuelle Unionspapier zur Energiepolitik lehnte die SPD-Bundestagsabgeordnete ab.
Antrag von CDU/CSU, man wolle marktwirtschaftliche Instrumente und 2 Fusionsreaktoren in Deutschland bauen. Das steht allen Ernstes in einem Antrag der Fraktion, deren Partei jetzt gerade mit 33% Zustimmungswerten unterwegs ist. Das macht mir wirklich Angst in Bezug auf die Energiewende. Mhm. Wenn solche Programmatik jetzt aber mal sich Bahn bricht, dann muss man eigentlich noch viel vehementer auch aus der Fachwelt heraushören, was das bedeuten würde.
Die Energieversorgung sei zu kompliziert, um sie allein den privaten Initiativen wie Balkonkraftwerken zu überlassen. Ein Beispiel sei die Biogasbranche, die ohne staatliche Förderung ihr heimisches Potenzial nicht entfalten kann. Die Kraftwerkstrategie wechsle bedauerlicherweise noch einmal weg vom Vorrang erneuerbarer Energien zu fossilen, sagte Scheer. Dies beweise, dass der Vorrang erneuerbarer Energien immer wieder erkämpft werden müsse, wofür leider oft die politischen Mehrheiten fehlen, schloss sie.
Deswegen stimmt diese Rechnung nicht, dass die Erneuerbaren sich sowieso durchsetzen. Die stimmt insofern in der Rechtspraxis nicht. Wir müssen die auch in der Rechtspraxis aktiv umsetzen. Man muss aktiv die Vorrangigkeit überall durchsetzbar machen. Sonst ist einfach das Repowering hängt an, am Artenschutz. Ja, oder das Repowering hängt am Radius, wie man an baurechtlichen Angelegenheiten. In der Praxis muss man diese Vorrangigkeit durchsetzen, weil unser gewachsenes Regelwerk nicht auf diese Vorrangigkeit und auf die Überlegenheit der Erneuerbaren ausgerichtet ist.
Das Loch im Bundeshaushalt zwinge zum Fokussieren staatlicher Finanzen, sagte Peter Reitz, Vorstandschef der EEX.
Wo muss denn ein Staat eingreifen, weil der Markt alleine es nicht hinkriegt? Dann gibt es immer Märkte, wo die freie Preisbildung noch nicht funktioniert, weil es überhaupt einmal zu einem Markthochlauf kommen muss. In unserem Umfeld ist Wasserstoff ein klassisches Beispiel. Da braucht es am Anfang eine Investitionsförderung, da braucht es staatliche Maßnahmen, damit dieser Markt überhaupt mal ins Laufen kommt und damit er dann irgendwann auch frei funktioniert. Wenn es uns nicht gelingt, gravierende Auswirkungen auf Akteure abzufedern, die sie nicht selber tragen können, im Sinne einer sozialen Absicherung, dann ist das auch ein Feld, wo der Staat entsprechend eingreifen muss oder zumindest die Rahmenbedingungen schaffen muss. Das wäre dann auch eine sinnvolle Verwendung, zum Beispiel für die Einnahmen, die ja über die EEX aus dem Emissionshandel bei der Regierung oder in dem Fonds landen.
Er begrüßte die Umstellung der Förderung für erneuerbare Energien auf Ausschreibungen ab 2017. Die Menschen würden erkennen, dass Solarenergie und Wind vorteilhaft für sie sind, hofft Peter Reitz.
Wir sollten aufpassen, dass wir nicht Industriepolitik und Klimapolitik als eins betrachten. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt durchaus Überlappungen, aber es ist eben nicht dasselbe. Ich wollte nochmal zurückkommen zu dem Thema Förderung von erneuerbaren Energien. Das ist ja nicht so schwarz-weiß, wie es jetzt hier gerade anklang. Also man muss es abschaffen oder man muss es so weitermachen wie bisher. Auch dieses Thema hat sich ja entwickelt über die Zeit. Auch da haben wir angefangen mit einer Situation, wo es staatliche Förderung brauchte, damit es mal überhaupt zu einem Hochlauf kommt. Da hatten wir feste Feed-in-Tariffs. Dann ist man irgendwann hingegangen und hat dieses System reformiert. Man hat gesagt, wir brauchen immer noch Förderung, aber wir wollen die Förderung jetzt wettbewerblich machen. Deswegen machen wir Ausschreibungen. Dieser Übergang hat sehr gut funktioniert, wenn man mal rückblickt. Also meine Wahrnehmung. Und ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, die nächste Stufe der Entwicklung zu gehen, wo man den Leuten nicht mehr über, keine Ahnung, 20 Jahre alles, was sie da produzieren, garantiert und fördert, sondern sagt, dein Risiko ist ja eigentlich deine Anfangsinvestition. Wenn du da eine Windanlage baust oder einen Solarpark baust, dann hast du ja eine Anfangsinvestition und dann willst du ja ein Produkt verkaufen am Markt. Mach mal das und sag mir, welchen Zuschuss du zur Anfangsinvestition brauchst. Dann kommen wir, glaube ich, in die nächste Entwicklungsstufe der erneuerbaren Förderung. Aber wir schaffen sie nicht vollständig ab.
Reitz ist dafür, auf den europäischen Stromhandel zu setzen.
Wir brauchen sicherlich einen Absicherungsmechanismus. Ob der dann in einer Kraftwerkstrategie umgesetzt werden muss, da habe ich schon so meine ersten Zweifel. Also es gibt ja durchaus andere Mechanismen, die sozusagen Versorgungssicherheit, und in der Tat bin ich dabei, das muss europäisch gedacht werden, darstellen können. Wenn man den Leuten glaubt, die solche Dinge fordern, dann hätten wir ja jetzt schon seit 10 Tagen keinen Strom mehr. Die berühmte Dunkelflaute haben wir seit 10 Tagen oder seit 2 Wochen hier über große Teile Europas und ich sag mal so ganz flapsig und keiner merkt's. Also es ist ja nicht so, dass hier jetzt reihenweise der Strom abgeschaltet wird. Wenn man sich das tatsächliche Netz anschaut, dann haben wir ein europäisches Marktgebiet. Ja, da gibt es Engpässe in diesem Netz und oft sind die auch an nationalen Grenzen. Aber es ist ein sehr eng vermaschtes Netz. Die Frage, wie stelle ich Versorgungssicherheit sicher, kann ja auch über marktnahe Mechanismen passieren. Es gibt ja verschiedene Ideen und Studien. Wenn man Marktakteure darauf verpflichtet, ihre eingegangenen Verträge abzusichern, dann ist das auch ein Mechanismus, sicherzustellen, dass der Strom gekauft hat, ihn dann auch tatsächlich bekommt, wenn er ihn bestellt hat.
Professorin Pretorius erinnerte, dass die Investitionen in die Energiewende unabdingbar seien, da der ungebremste Klimawandel vielfach teurer würde. Sie forderte mehr Ehrlichkeit in den Debatten über die wahren Kosten des Klimawandels und der konventionellen Kraftwerke.
Was nämlich unterschlagen wird an der Stelle, das sind die immensen Kosten, die auf uns zukommen und die wir gerade schon haben. Also das eine Stichwort ist immer mein Beispiel, so das Ahrtal, wo wir in der Kohlekommission quasi dafür gescholten wurden, dass wir 40 Milliarden Euro für die Regionen und noch mal ein bisschen Geld für die Kraftwerksbetreiber und so weiter in den Raum gestellt haben. Dann kam das Ahrtal, da wurden dann mal für, wie war das, 2 Jahre, einmal 16, einmal 14 Milliarden Euro, um irgendwie mal das Gröbste zu beseitigen. Da muss man mal die Dimensionen klarziehen. Und das wird in der Debatte gerne unterschlagen.
Daher sollten Investitionen in die sichere und klimafreundliche Energieversorgung nicht länger Subventionen genannt werden, sondern Finanzierung von Versorgung, sagte Pretorius. Am Ende herrschte Einigkeit, dass eine Kombination aus gesetzlichem Rahmen für die Absicherung von Investitionen, gezielter Förderung an Schwachstellen und die langfristig verlässliche Bepreisung von Treibhausgasemissionen der richtige Weg zur Finanzierung der Energiewende ist. Das war die heutige Folge von einer politischen Diskussion der Energiebörse EEX zur bezahlbaren Umsetzung der Energiewende. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.